Okay, es bleibt alles drin. Es ist echt fies, es ist echt ekelhaft. Am Anfang geht's, kann man wirklich gut trinken, aber dann wird's ein bisschen zäh und es schmeckt richtig scheußlich. Aber ich war gut, Olaf, oder?
Du, ich
meine, es hat schon gegluckert am Schluss.
Ja.
Mehr ging nicht raus, so jetzt beim ersten Mal so richtig ziehen.
Also rein optisch würde ich sagen, sieht perfekt aus.
Was muss denn jetzt noch stimmen? Ich meine,
also 340 Gramm darf jetzt nur noch die Flasche mit dem Inhalt wiegen. Wenn das der Fall ist, ist es perfekt, dann hast du es geschafft. Du warst nämlich schneller als der bisherige Rekordhalter.
1, 2, 300. Das sind 300! Das sind 300!
Super! Das heißt, neuer Guinness World Records Rekord.
Ja! Davon habe ich immer geträumt.
Ach was.
Wahnsinn, dafür lohnt sich auch, dass man einmal richtig schlecht ist.
Der Typ, den ihr da hört, das ist Kindermoderator Beni Weber. Ob aus Artetech, Wuselgusel oder Beni Challenge, eigentlich kennt ihn jeder, der entweder seit Ende der 90er ein Kind war oder selbst Kinder hat. Aber er hat auch eine Galileo-Vergangenheit, unter anderem den Rekordversuch, den ihr gerade gehört habt. Und er hat einige wirklich spektakuläre Survival-Trips für uns gemacht. Warum er dabei auf einem Floß fast ins offene Meer abgetrieben wäre und was das eigentlich für ein seltsamer Rekord war, den er da gerade aufgestellt hat, das erzählt er mir jetzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen weltweit. Ich bin Sophie und wir befinden uns gerade in einer bisschen besonderen Phase. Wir sind nämlich in einer Art Countdown, denn wenn diese Folge erscheint, dann sind es noch 9 Tage bis zum großen Galileo-Geburtstag. Wir werden wahnsinnige 25 Jahre alt, ein Vierteljahrhundert. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch total schön, Gäste einzuladen, die die unterschiedlichen Phasen dieser Sendung mitbegleitet haben. Und ich habe heute den Kindermoderator Beni Weber zu Gast. Herzlich willkommen, Beni. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ich freue mich auch total. Es ist wahnsinnig spannend, aber am lustigsten finde ich, dass ich dir jetzt zugucken kann, wie du ins Mikro sprichst. Weil wir haben uns kennengelernt, da musste ich immer ins Mikro sprechen.
Aber dann sprichst du heute auch ins Mikro.
Ja, ein bisschen.
Wir reden jetzt beide.
Ja, finde ich gut.
Bisher hast immer nur du geredet. Das ändert sich ab heute.
Ja, ich weiß. Hat sich viel geändert.
Tatsächlich hast du ja auch eine Galileo-Vergangenheit. Die ist ungefähr so 10 Jahre her. Ich habe mich echt durch die Archive gewühlt in den letzten Tagen, um mal zu gucken, was du so für uns gemacht hast. Erinnerst du dich überhaupt noch daran?
Weil ich so alt bin und dement, oder?
Nein, weil es einfach 10 Jahre her ist.
Nein, natürlich. Ich dachte ja, als der Anruf kam, Beni, Galileo, ist das nicht großartig? Dachte ich, das ist mein Durchbruch. Und das ist der Weg zum Samstagabend bei Pro7. War es dann doch nicht. Ich würde fast im Nachhinein sagen, zum Glück, weil es lief ja alles gut. Aber es war eine Herausforderung für mich. Und es war wirklich spannend. Ich durfte ein paar coole Drehs machen. Ich glaube, ich war am Ende nicht seriös genug. Ich weiß es nicht.
Das weiß ich nicht.
Also es war ein kurzer Abschnitt, aber ein total spannender, weil es waren ein paar Drehs dabei, die waren ein bisschen irre. Und es waren ein paar Drehs dabei, die sind in bleibender Erinnerung. Richtig gute Erlebnisse.
Also das, was ich gesehen habe, die waren auf jeden Fall irre, die Sachen, die du gemacht hast. Da müssen wir später auch nochmal drauf eingehen, wie du eigentlich so persönlichkeitstechnisch so aufgestellt bist, dass du das alles mit dir machen lässt. Aber wir haben uns jetzt gerade lustigerweise gerade ganz spontan was einfallen lassen, weil wir haben relativ viele Ausschnitte aus den Filmen vorbereitet und jetzt haben wir gerade überlegt, ob wir mit unserem Toningenieur, dem Marc, noch durchgehen, so ein bisschen die Reihenfolge und haben dann gedacht, nee, wir spielen ein lustiges Spiel heute. Der Marc spielt quasi willkürlich uns jetzt Ausschnitte aus Filmen ein. Wir wissen beide nicht, was passiert.
Und ich muss es erkennen.
Und du musst es erkennen. Ich weiß im Zweifelsfall jetzt durch die Recherche der letzten Tage, was es ist. Aber wir können dann quasi zusammen so ein bisschen die Geschichte rausschälen.
Okay.
Bist du startklar?
Ich bin startklar, aber wahrscheinlich nicht gut. Weil
aber ich.
Ich habe ein paar Sachen gesehen, aber ich habe mir noch nie irgendwas, was ich gemacht habe, komplett angeguckt. Oder öfter angeguckt.
Ernsthaft? Und kann's auch
nicht. Nee.
Also ich habe dich die letzten Tage sehr viel gesehen.
Es tut mir leid.
Du, wir probieren es einfach, wenn du nicht weißt, worum es geht, dann helfe ich dir aus, weil ich kenne mich jetzt aus im Material.
Okay, ich bin bereit.
Marc, leg los.
Okay. Ja. Hast du überhaupt keine Angst vor keinem Mann? Du sollst mein Leben retten, Murillo.
Ja, das war keine Gefahr.
Für mich war das eine Riesengefahr. Der Typ macht mich fertig.
Ich weiß, wer mit mir unterwegs war. Ich habe es gerade gesagt oder damals gesagt. Murillo. Murillo hat mich durch ein Abenteuer begleitet und er war völlig irre. Der war mit uns in Brasilien unterwegs, war eigentlich, ich glaube, Peruaner gebürtig und hat gesagt, er war unser Survival-Experte. Und wir sind in dem Moment mal wieder, unzählige Male, durch einen Fluss gewartet, wo du dann irgendwann, weil es zu tief wurde, schwimmen musstest und in diesem Fluss lauerten wirklich am Ufer hunderte von Kaimanen. Das sind sowas wie Krokodile, nicht ganz so gefräßig heißt's, aber die sind schon auch groß, so 2 Meter, 2,5 Meter teilweise. Und wenn du da ins Wasser gehst, gehen die auch alle ins Wasser, das ist total cool. Und du siehst aber im Wasser gar nichts. Das ist eine braune Brühe. Und Murillo hat immer gesagt, ja, es geht schon. Der ist auch mit seinen Flipflops rein. Ich hatte feste Schuhe an. Ich wusste aber trotzdem nicht, ob das einen Kaiman aufhalten würde.
Aber das war ich glaube, ihr wart in dem größten Sumpfgebiet der Welt, oder?
Im Pantanal.
Ja, genau. Und also das, was ich in diesem Film gesehen habe, habt ihr euch gefühlt permanent nur schwimmend oder bis zur Brust im Wasser stehend fortbewegt über Tage. War das so?
Ja, es war ja überall nass. Und wir mussten ja irgendwie immer weiterkommen. Und wir mussten auch was zu essen finden. Also wir hatten eine Machete dabei und ein Moskitonetz. Und Murillo hatte die gute Idee, fischen zu gehen, klar. Also stellt man sich bis zur Brust ins Wasser und fischt mit dem Moskitonetz. Und als wir dann da drin standen, hat er mir gesagt, es gibt dort ganz viele Piranhas, die sind sehr lecker. Also standen wir mitten in den Piranhas. Ein Kameramann wurde tatsächlich in seinen großen Zeh gebissen auf einmal. Der hat plötzlich aufgeschrien. Wir dachten Kaiman, aber war nur ein Piranha zum Glück. Es kam auch nicht mehr. Und es ging gut. Und die waren wirklich lecker.
Ja, habt ihr sie auch gegessen?
Ja, gegrillt.
Okay. Gegrillt. Du, ich habe tatsächlich mit einer gemeinsamen Freundin auch mal mit Piranhas gedreht. Nämlich mit der Berit, der wir gerade noch ein Foto geschickt haben.
Ja, stimmt.
Lustigerweise. Und da, mit der habe ich mal das Experiment gedreht, ob man ein Piranha-Becken durchschwimmen kann, weil es ja immer heiß, Blutrausch und so weiter. Und da wurde mir gesagt, das ist alles Blödsinn. Die Piranhas sind nämlich nur dann quasi gefährlich, wenn das Wasser einem nicht mehr bis zur Brust steht, sondern quasi Dürre herrscht und die nichts mehr zu essen haben. Und dann fallen die quasi alles an, was den Fuß ins Wasser stellt.
Unser Glück.
Weil sonst hätte sie nicht reingehen können.
Wahrscheinlich.
Ja. Also so hat der kleine Zeh gereicht quasi. Aber sag mal, die Idee von diesem Survival-Film, weil da gibt's ja einige von dir, ne? Diese Survival-Geschichten, es war ja immer, du wirst irgendwo in der Wildnis ausgesetzt, hast einen Experten an deiner Seite, und dann musstet ihr aber ja wirklich, also es gab immer gefühlt 2 Gegenstände und dann go for it.
Zurück in die Zivilisation war die Aufgabe. Damals hat ein Freund von mir gesagt, bist du jetzt der Bear Grylls für Arme? Das fand ich gemein, weil wir waren wirklich total auf uns allein gestellt. Ich habe mal eine Doku über Bear Grylls gesehen.
Ja.
Die hatten ein riesen Kamerateam im Rücken. Da kam der Hubschrauber mit Catering an und vor der Kamera sah es brutal aus. Brutaler als bei uns. Aber bei uns war es brutaler, weil wir hatten ein Kamerateam dabei. Die schwebten auch manchmal in Lebensgefahr. Die hatten tatsächlich Tütensuppen teilweise dabei. Die haben wir aber nicht angerührt, weil ich habe gesagt, ganz ehrlich, wir sind 7 Tage unterwegs gewesen. Da hält man es auch aus, auch wenn man jetzt nicht viel zu essen findet. Wir haben ja immer was gefunden. Das Wichtigste war Wasser. Aber wir haben wirklich nichts von... Oh, jetzt habe ich ja das Mikro noch geschlagen. Wir haben nichts von dem Kamerateam dann auch angenommen. Aber sonst gab es gar nichts. Wir waren zum Beispiel im südlichen chinesischen Regenwald. Das hört sich ganz romantisch an. Das war die Hölle. Wir hatten nicht mal ein Satellitentelefon dabei damals. Also wenn was passiert wäre, wäre schlecht gewesen.
Sag mal, laufen unsere Handys? Meins geht gar nicht an.
Meins nicht.
Super.
Also aber wir sitzen jetzt hier, machen einen Podcast und jetzt drücken wir noch auf. Soll ich auf Video oder auf Kino aufnehmen?
Meins läuft.
Warte.
Auf Video.
Video. Ach, Kino ist Foto. So, wir sitzen jetzt hier, machen einen Podcast und jetzt läuft auch das Video. Weiter geht's.
Du machst immer noch TikTok-Videos parallel, oder? Kann das sein?
Ja, ich habe gerade eins gemacht, klar.
Ja, sehr gut.
Muss ich. TikTok habe ich mich ganz lange geweigert.
Ja.
Weil ich weiß, ich bin da ganz schlecht, dass ich auch Leuten antworte. Und habe dann aber irgendwann einen Post gemacht und habe gemerkt, es macht eigentlich Spaß, wenn man immer mal wieder, wenn man beim Drehen ist oder irgendwo im Studio, einen TikTok macht und beobachten kann, was die Reaktionen drauf sind. Und deshalb mache ich das weiter. Also Man müsste jetzt sagen, ja, folgt mir auf TikTok. Bitte lasst ein Like da oder sowas muss man sagen.
Eigentlich. Ja, okay, verstehe. Aber auf jeden Fall weiß ich dann, wie ich das, also weil du dich manchmal eben zum Handy hindrest und einen Aufsager machst, aber dann weiß ich jetzt genau, was das ist.
Das war euer Handy.
Ja, dann guckt er nämlich nicht mehr mich an, sondern guckt er auf einmal kurz ins Handy und redet dann.
Pass auf, die Situation ist dann so, ich rede so mit der Sophie und dann mache ich eigentlich hier so, okay, wir sitzen hier gerade, machen einen spannenden Podcast. Okay, kann weitergehen.
Jetzt hast du gerade schon vom chinesischen Dschungel erzählt, aber lass uns noch mal zum Marc zurückkehren, weil der hat ja eigentlich die Feen in der Hand und der spielt uns jetzt noch mal einen neuen Ausschnitt ein.
Vielleicht ist es China.
Oh, oh, oh! Oh, Gott, rauf! Michael, als Segel funktioniert das Ding aber nicht wirklich, oder?
Es hat nicht nur die Funktion eines Segels. Wir lassen uns ja hauptsächlich von der Strömung treiben. Aber überleg mal, wenn du auf einem Schiff bist, auf hoher See und auf einmal siehst du so ein Blatt mitten im Ozean. Das fällt auf.
Hört sich total romantisch nach einem Segelurlaub von zwei alten Freunden an.
Ja.
War aber auf den Seychellen, kann ich mich gut erinnern.
Hört sich auch noch gut an.
Hört sich auch noch gut an. Bald nicht mehr. War mit Micha. Micha war mein Survival-Experte auf den Seychellen. Auch übrigens in China damals. Und wir haben versucht, von einer nicht bewohnten Insel wegzukommen. Die einzige Chance war dann, ein Floß zu bauen. Das haben wir auch gemacht. Und sind dann mit diesem Floß, also Floß ist ein bisschen übertrieben, aber man konnte sich draufsetzen, es ist nicht sofort untergegangen, nur so knietief standen wir dann im Salzwasser auf diesem Ding und haben uns von der Insel weggeschoben. Da ist natürlich, es ist ja immer ein Kamerateam dabei, ganz klar. Mhm. Also denkst du, ist alles gut?
Wo waren die? Waren die auch auf einem Floß?
Oder? Nee, der war noch am, also der war gerade alleine, der Kameramann. Mhm. Der stand am Strand, ich weiß noch wie heute. Und wir stoßen uns ab und treiben so ein bisschen romantisch mit diesem Floß ein bisschen weg vom Ufer. Und er läuft uns noch hinterher ins Sand, ins sandige Seychellenwasser, türkis leuchtend. Und dann merke ich, wie der plötzlich die Kamera immer weiter hochhebt, weil die sonst nass geworden wäre und schreit, oh, oh, oh. Und hört irgendwann auf zu filmen, weil er sonst im Wasser gestanden wäre. Und normalerweise beim Drehen ist es so, dass du sagst, okay, super, haben wir im Kasten, kommt zurück, gibt's erstmal einen Kaffee. War da nicht so. Wir sind einfach abgetrieben. Und dann haben wir den gesehen, auf der Insel stehend, den Kameramann, hat dann noch gewunken, der wurde immer kleiner. Und wir konnten ja nicht steuern, es war ja nur ein Floß.
Und dann da sind wir ist abgetrieben. Aber ja offenes Meer. Das ist ja jetzt ja. Nicht eine kleine Bucht oder so, in der ihr euch befindet, sondern da ist ja
da ging's dann
Open Water.
Total schnell ins Open Water. Wir waren noch an einer kleinen Küste, sind wir vorbeigekommen. Da haben die Wellen an die Felsen geschlagen und wir dachten schon, wir werden da zerschellen, sind aber dran vorbei, geschickt und waren auf dem offenen Meer, so ungefähr 6 Stunden. Das war ein bisschen doof.
Und war das so geplant?
Nee,
nein, hat keiner drüber nachgedacht, einfach vorher.
Es hat wirklich keiner drüber nachgedacht, weil wir wollten, ja gut, wir sollten in die Zivilisation, aber ich hätte gedacht, dass vielleicht uns dann irgendwann das Kamerateam dann begleitet. Wir hatten ein Motorboot, mit dem sind wir auf die Insel gefahren anfangs. Und jetzt wäre natürlich normalerweise der Kameramann zum Motorboot gelaufen und die hätten geguckt, wo sind wir lang, wären uns nachgefahren, damit die uns filmen können.
Ja.
Und dann fühlst du dich ja in Sicherheit. Jetzt war das Motorboot aber leider nicht mehr auf der Insel, weil der Stringer heißt das ja beim Dreh, der Typ, der uns auf den Seychellen alles organisiert hatte, der hat sich das Boot ausgeliehen, ohne dass jemand davon wusste, ist auf die Hauptinsel zurückgefahren, war auf dem Fischmarkt, hat dort Fisch transportiert und kam bis abends nicht mehr zurück. Das heißt, wir waren auch auf der Insel dann wirklich
total
verlassen. Auch das Kamerateam. Und das war dann ziemlich lustig, weil wir dann wirklich anfangs noch, oh ja cool, die werden uns schon irgendwann holen. Dann haben wir noch mit der GoPro ein bisschen weiter gedreht. Dann bin ich noch, wir hatten einen Speer uns geschnitzt, um Fische unter Wasser hoffentlich irgendwie zu jagen. Ich habe das dann noch ein bisschen gedreht, war dann ein bisschen da tauchen. Und dann haben wir gemerkt, nee, das dauert irgendwie doch länger. Und jetzt wird es langsam dunkel. Letztendlich hat uns ein ich glaube, es war ein Segelboot, irgendein Touristensegelboot dann aufgelesen, also wie im Film, als wäre es inszeniert. Die haben uns mit zurückgenommen und haben dann über Funk schon auf der Hauptinsel jemand erwischt, der dann irgendwie die Verbindung wieder hingekriegt hat zu unserem Team. Und die haben wir dann da wieder getroffen. Aber es ist so passiert. Wäre das Boot da nicht gewesen, wir hatten natürlich weder GPS dabei oder noch irgendwas. Wir hatten gar nichts. Das war dann schon gut. Spannend.
Aber sag mal, also ihr seid jetzt auf diesem, im O-Ton hat man ja noch, oder im Ausschnitt hat man ja noch gehört, dass man diese, es gibt irgendein Segel, das kein Segel ist, das aber irgendwie optisches Merkmal sein soll. Also die Idee war schon, dass ihr irgendwann mal hoffentlich erkannt werdet wegen, was war denn auf diesem Segel, woran man euch hätte erkennen können?
Nee, das war nur, weil wir ja sehr flach sind und wir hatten einen etwas größeren Ast und da hatten wir so ein riesen Laubblatt oben dran gemacht, als vermeintliches Segel, damit du ein bisschen besser zu
aber
sehen bist
aus der Entfernung.
Aber es geht
eigentlich nur darum, dass man am Horizont gesehen wird und es hat keine Segelfunktion.
Nee, leider nicht.
Ja, aber jetzt mal im Ernst, wir lachen da jetzt so drüber, aber und rückblickend ist auch alles total witzig, weil du natürlich lebendig hier sitzt, aber das ist ja jetzt kein Spaß, wenn du auf diesem Floß sitzt und aufs offene Meer treibst und keiner kommt.
Das wäre dann wahrscheinlich blöd gewesen. Wir hätten auch nicht mehr ewig filmen können, weil die GoPro wäre ja auch irgendwann leer gewesen. Also wäre es nicht mal spannend als Rückblick auf, da gab es doch mal den Typen, der da mit dem Floß...
Ach, du meinst für deinen Nachruf?
Ja!
Nee, aber jetzt mal im Ernst, hast du da Angst?
Witzigerweise habe ich meistens das Gefühl, dass alles gut gehen wird.
Mhm. Das heißt, du bist von deiner, jetzt kommen wir nämlich zu der Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, das Gefühl von Angst kennst du nicht so?
Selten, zum Glück. Ja. Darum konnte ich ein paar Sachen beim Drehen schon machen, bei denen andere gesagt haben, sag mal, spinnst du eigentlich? Meistens, wenn du nach Hause kommst, erzählst, wie war so dein Tag, kriege ich meistens zu hören, sag mal, spinnst du? Aber das geht zum Glück. Also ich glaube, es ist so ein Urvertrauen. Das habe ich zum Glück dann schon.
Das braucht man auch auf manchmal. Der See mit einem Bananenblatt oder was immer als Segel. Und im Stringer, der nicht zurückkommt, da ist so ein bisschen
Ja, aber das wussten wir. Da dachte ich ja, es ist noch alles in trockenen Tüchern. Und dann wurden wir ja gerettet. Und nur deshalb haben wir ja auch die Geschichte mitbekommen, was der gemacht hat mit dem Auto in der Zwischenzeit auf der Insel, auf die er gefahren ist mit dem Motorboot. Der hat dann in unserem Produktionsauto eben Fische vom Fischmarkt geholt. Du konntest in dieses Auto nicht mehr einsteigen, weil da hat es natürlich auch 35 Grad.
Weil er noch einen zweiten Job hatte oder was?
Nö, weil der halt irgendwo Geld verdient hat zwischendurch noch. Der hat überall Geschäftchen gemacht. In diesem Auto hat es gerochen wie auf einem Fischmarkt, das kannst du dir nicht vorstellen.
Aber sag mal so, diese Art, solche Filme zu machen, also gut, das war jetzt schon vielleicht einer der härteren, aber dass du dich durchaus in Situationen bringst, in die nicht jeder gerne rein würde und wo auch nicht jeder die Nerven bewahren würde, das begleitet dich ja immer noch, oder? Dein aktuelles Format, die Beanie Challenge, die ist ja nicht ganz unähnlich eigentlich.
Ja, leider. Du, deshalb hast du gerade Persönlichkeitsstruktur gesagt, vielleicht ist es doch eine Störung. Nee, wir haben jetzt ein echt cooles Format. Ich kriege Challenges, deshalb die Beanie Challenge. Und die muss ich versuchen zu lösen oder zu bestehen. Und da machen wir schon auch teilweise coole Sachen. Da fahren wir mit Haien, also mit großen Bullenhaien schwimmen. Das ist schon spannend.
Also Adrenalin ist schon dein Thema?
Ja, finde ich schon gut. Ist dann schon witzig, weil dann ist natürlich der Tag spannender gewesen, wenn irgendwas Spannendes passiert ist.
Wenn ich nur am Schreibtisch gesessen bin, ist was anderes, absolut. Ja. Sollen wir mal den Marc fragen, ob er noch einen Ausschnitt hat?
Ja, bitte. Ich war ja schon gut bisher.
Super, bisher alles erkannt.
Einen schaffe ich noch.
Hier leben Bambusottern. Die findest du hängend in den Bäumen. Dann leben hier Kreiz, sind giftig, aber tagsüber nicht aggressiv. Und dann gibt es noch eine schwarze Schlange, eine Otter, mit einem roten Genickflecken. Bei der musst du dich äußerst in Acht nehmen. Hörst du dieses?
Da brummt immer noch mal zwischendurch.
Das hier. Zikaden.
Und manchmal hört sich ein bisschen an wie eine Flugzeugturbine fast. Es hört sich immer unterschiedlich an.
Ja, es sind auch unterschiedliche Arten. Hier kreucht und fleucht ja einiges.
Wow, eine super schöne Raupe.
Vorsicht, nicht anfassen. So, alle Raupen, die so signalfarben sind, sind gefährlich. Die haben sehr lange Haare. Und verursachen Juckreiz auf der Haut. Im schlimmsten Fall, wenn du nachher in die Augen kommst, kannst du erblinden. Also Vorsicht, immer Vorsicht.
Also man sieht, Micha hat mir schon des Öfteren das Leben gerettet. Er war der Survival-Experte in China und auf den Seychellen. Ich habe kurz überlegt, welcher Dreh es von beiden war. Das war auf jeden Fall China, weil im Regenwald ist wirklich tagsüber so laut ist, wegen der tausenden Zikaden, die den ganzen Tag Lärm machen. Und das Witzige ist, sobald die Sonne untergeht, wird es schlagartig still. Dann hörst du nur noch Moskitos, die sind aber nicht so laut. Und Micha, wie ihr gerade gehört habt, hat mich hier auch bewahrt, davor diese Raupe anzufassen, obwohl wir sonst jede Tarantel und Vogelspinne aus jedem Loch gezogen haben und ich durfte die schön auf meine Hand setzen. Und das Witzigste eigentlich bei Micha war, er war Survival-Experte.
Ja.
Und ich, also mein Leben lag in seinen Händen. Das heißt, ich konnte ihn immer fragen, Micha, kann man das essen? Was ist das? Und er hat in China meistens gesagt, Bini, das weiß ich nicht. Ich war hier noch nie. Das war dann schon ein bisschen beängstigend. Weil er war Survival-Experte, aber er war Papua-Neuguinea-Spezialist.
Okay.
Er war tatsächlich das erste Mal dann mit mir im Regenwald in Südchina. Und da gab es dann doch Tiere und Pflanzen, die hat er auch noch nie gesehen. Also dann haben wir so ein bisschen, haben wir ein bisschen ausprobiert, was ging.
Okay, Trial and Error. Mhm. Aber er hat ja eine wahnsinnig lange Liste aufgezählt von Tieren, die um euch rum sind, die, vor denen man sich besser in Acht nimmt.
Ja, Schlangen anfangs hat er aufgezählt. Und es gab tatsächlich sehr viele Schlangen dort. Wir haben eine gesehen, da hat er gesagt, ah, die ist harmlos. Die hat sich plötzlich aufgestellt und den Fächer breit gemacht. Dann hat er gesagt, oh nee, doch, weg hier, Beni, das ist eine Kobra. Und das Blöde war, die Kobra war an unserem Schlafplatz. Also wir haben dann immer ein Lager aufgeschlagen und dort versucht, ein vermeintliches Bett zu bauen aus ein paar Zweigen und Ästen, dass du nicht direkt auf dem Boden liegst, dann ist nicht ganz so gefährlich, wenn irgendwas vorbeikommt. Und diese Kobra hat leider dort gelebt. Das heißt, es gab dann nur noch Auge um Auge. Es gab nur noch die Kobra und uns und einer von beiden musste gehen. Und dann haben wir diese arme Kobra, das tut mir heute noch leid, haben wir die wirklich um die Ecke gebracht.
Krass.
Und das Witzige war, wir hatten ja eine Machete. Mhm. Um zu überleben im Regenwald. Die war so stumpf, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das heißt, es war auch gar nicht so einfach. Also es war ein traumatisches Erlebnis. Nur noch davon getoppt, dass wir die Kobra dann gegrillt und gegessen haben.
Also ich habe ja den Filmausschnitt auch gesehen. Ich fand es krass, weil ich habe das Gefühl, das würden wir heute nicht mehr im Fernsehen zeigen. Also ich habe das Gefühl, da haben sich auch so, die Schmerzgrenze hat sich total verändert in den letzten 10 Jahren. Also ich war wirklich auch so ein bisschen so, was tun sie? Oh Gott, sie bringen echt die Kobra um. Aber du sagst die ja Arme. Auch, dass du dich heute noch daran erinnerst, weil es schon krass einfach war. Mhm. Aber klar, darum geht es ja eigentlich, wenn man ernsthaft überleben will irgendwo. Also A, braucht man was zu essen und B, braucht man keine tödlichen Feinde in der Situation. Und ihr habt die dann echt auf den Grill gepackt.
Ja, und die war nicht lecker. Also
die
es war
nicht lecker.
Nein, was aber natürlich das Problem war, erstens war ist ja kein richtiges Fleisch dran und zweitens, du hast ja keine Gewürze dabei.
Mhm.
Das heißt, man hätte die irgendwie schön anmachen können, dann ist das vielleicht ganz lecker. Nee, das war trockenes Fleisch. Klar, wir mussten was essen, aber eine Kobra war dann doch schon anders als sonst so fette Maden, die wir gegessen haben oder wir haben auch Ameisen gegessen, weil natürlich alles proteinhaltig ist. Das ist teilweise schon eklig, aber das ist nicht so schlimm wie ein großes Tier, erstmal abzumurksen.
Aber hast du da, also solche Sachen zu essen, hast du keine Probleme mit?
Es ging und es war irgendwie okay. Weil das war das, was da geboten war für uns. Wir mussten ja irgendwas essen. Ich würde zum Beispiel niemals in einem Dschungelcamp einen Cocktail aus verschiedenen Dingen runterwürgen, nur weil es andere Leute vielleicht geil finden, zu sehen, wie du da leidest. Aber da ging es ja wirklich darum, was machst du in dieser Situation und wie kannst du theoretisch dort überleben und kriegst auch noch was zu essen.
Mhm. Und der Micha, den du da, der dich beschützt hat quasi, dem hat es aber alles gar nichts gemacht.
Nee, der war relativ hart gesotten.
Okay, verstehe.
Aber der hat ja wirklich in China dann auch ganz wenig nur gegessen, weil er immer nicht wusste, ob es nicht vielleicht doch tödlich ist.
Aber der hält es dann einfach. Aber ich meine, das ist ja körperlich auch anstrengend, was ihr da macht. Ihr seid ja unfassbare weite Strecken gelaufen, auch bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit und so. Also gefühlt seid ihr immer klitschnass, ob ihr im Wasser seid oder nicht. Entweder weil ihr so schwitzt, weil ihr wieder durch irgendeinen Sumpf musstet oder so. Aber gefühlt bist du in jedem Film eigentlich permanent in klitschnassen Klamotten unterwegs.
Das Ekelhafteste waren die Schuhe. Ich hatte so Lederschuhe an, so Bergschuhe, feste. Und die waren permanent pitschnass. Das war ein bisschen scheußlich.
Und dann über Tage?
Ja, eine Woche halt dann ungefähr.
Wahnsinn.
Und dann, ich weiß noch, wie wir aus China zurückgeflogen sind. Und meine Schuhe waren so nass und so verschlammt. Und da waren auch noch Blutegel drin, die ich erst noch rausholen musste. Dann habe ich mir am Markt in China, was waren das, so Plastiktonschuhe gekauft. Die haben so wahnsinnig gestunken, dass ich die wieder ausziehen musste, wegschmeißen musste, weil ich dachte, mir fallen sonst die Füße ab. Also bin ich mit diesen nassen Bergschuhen nach Hause geflogen.
Also die haben wiederum nach Plastik gestunken.
Ja, total.
Mhm. Okay, und bevor du Giftschuhe anziehst, siehst du lieber die nassen Blutegelschuhe. Ja. Ich verstehe. Marc, hast du noch einen fulminanten Ausschnitt für uns?
Und was nehmen wir jetzt mit? Die ganz kleinen oder auch so große?
Das hier ist das Mineral. Schau, das hier ist gutes Mineral. Silber. Hier, das ist Silber.
Das, was da funkelt, ist Silber.
Ja, das ist echtes Silber.
Ja gut, das war jetzt einfach.
Das war einfach,
es wird ja genannt, was wir da rausgeholt haben. Das war kein Survival-Dreh, sondern wir haben in Bolivien einen Miniero begleitet. Das ist einer von den Jungs, die dort wirklich, die haben 24-Stunden-Schichten im Silberberg, genannt Mine, aber es war keine richtige Mine. Unter Mine stellt man sich das vor, was es bei uns im Deutschen Museum gab früher. Ein toller Stollen mit irgendwelchen Absicherungen und ein Kabel liegt da durch und Licht. Da war der Stollen einfach nur in den Fels geschlagen und da sind die Jungs rein und hunderte Meter weit in den Berg Treppen oder so selbstgebaute Holzleitern runter. Da war es stockdunkel. Wir hatten eine Stirnlampe dabei und da suchen die den ganzen Tag nach Silber in diesem Berg in Bolivien.
Und da würde ich tatsächlich jetzt einmal gerne einen bestimmten Ausschnitt gezielt einspielen, weil der ist einfach total krass.
Ich kann es nicht glauben, dass ich hier mitten in irgendeinem Berg sitze und wir sprengen vielleicht die Hälfte da drüben in die Luft. Wann geht's los?
Ja.
Wow.
Und?
War die erste. Hier rieselt schon ein bisschen was von der Decke. Oh, krass. Wow.
Uno no chispeo. Dos no más era. Uno.
Also sind zwei. Zwei haben gezündet.
Dos no más.
Bei der einen sagt er, ist die Zündschnur nicht angegangen.
Das tranquilo.
Ganz ehrlich. Ey, was macht denn für einen Job?
Jetzt habe ich vorhin so cool erzählt, oh, ich habe ja nie Schiss, ich mache alles. Da hatte ich richtig Schiss.
Das war nämlich jetzt mein Gefühl auch, das hätte ich jetzt nicht gefragt. So, das war doch anders, oder?
Das war wirklich anders. Es war aber auch völlig bekloppt, weil wir waren mehrere hundert Meter in einem Berg, der durchlöchert war, damals schon wie Schweizer Käse, weil die den ganzen Tag nach Silber suchen dort. Und wir sind da rein und haben vorher auf dem Markt, das war völlig irre, Dynamitstangen gekauft, wie wir sie, ich kannte die nur aus Lucky Luke Comics, rote Dynamitstangen gab's haufenweise dort auf dem Markt und jeder konnte die kaufen. Ich glaube, das ist der einzige Ort der Welt, wo du Dynamit frei verkäuflich findest. Also sind wir mit unserem Miniero dahin, haben Dynamitstangen gekauft, sind in diesen Berg rein. Der hat dann irgendwo gesagt, da will er weitergraben, da könnte eine Ader sein. Da hat er dann ein kleines Loch so ein bisschen reingeschabt, die Dynamitstange reingesteckt. Angezündet, wie ich früher ein Schweizer Kracher. Dann sind wir um die Ecke, direkt über uns war Felsdecke. Wir waren in so einem kleinen Spalt und dann sprengt der da vorne. Und du weißt ja, du kannst ja gar nicht einschätzen, das war echt laut und alles hat gebebt und du kannst gar nicht einschätzen, ob dieser Berg hält. Also das war, glaube ich, wahrscheinlich auch einer der gefährlichsten Drehs, die ich gemacht habe. Von dem Potenzial, was alles hätte passieren können.
Also man hat tatsächlich auch das Gefühl, als du dann da rauskamst, warst du schon extrem erleichtert, dass du wieder Tageslicht siehst.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl es mir gar nicht so gut ging, weil wir waren in 5000 Meter Höhe. Ich bin dann auch in der folgenden Nacht aufgewacht in der Nacht, hatte Kopfschmerzen wie noch nie in meinem Leben und stand 4 Stunden mit dem Kopf an die Wand gedrückt und wurde höhenkrank. Und am nächsten Morgen haben die mich runtergefahren, 1000 Höhenmeter weiter runter. Dann war es schlagartig wieder besser, zum Glück. Aber der Dreh, der bleibt mir auch in Erinnerung.
Ja, das
landschaftlich sensationell. Also wer erlebt sowas schon mal? Also das, ich zehre dann schon von diesen Drehs. Ich finde das schon gut, dass man es mal gemacht hat.
Aber also um das mal so ein bisschen einzuordnen, das ist ja schon diese Silbermine, um die es da geht, das ist im 16. Jahrhundert die größte Silbermine überhaupt gewesen. Es war, glaube ich, eine der reichsten Städte der Welt, die um diese Silbermine rum entstanden ist. Ganz Europa ist überschwemmt worden mit dem Silber aus diesem Berg. aber halt leider nur die Kolonialherren, die das Silber daraus geholt haben. Bolivien selber ist arm geblieben. Also vor allen Dingen die Mineros, die da arbeiten, sind arm geblieben. Und was ich so krass finde, ist, die arbeiten ja heute noch eigentlich wie im 16. Jahrhundert. Also die haben keine, oder 17. Jahrhundert, also es war ja auch über einen längeren Zeitraum, die haben keinerlei modernen Hilfsmittel, um dieses Silber, es sind eh auch nur noch klägliche Reste Silber übrig. Er ist eigentlich geplündert, er ist einsturzgefährdet. Was ist denn das für ein Typ gewesen, mit dem du da unten warst, der sein Leben da ja eigentlich verbringt?
Sein Name war Ariel, wie die Meerjungfrau. Er sah schon ein bisschen älter aus als Ariel. War ein junger Typ, der war aber total motiviert, weil natürlich die einzige Chance, wenn du dort geboren bist und dort bleiben möchtest und nicht diese Region verlässt und diesen Ort, Potosí heißt er, glaube ich, dann ist deine einzige Chance, dass du Glück hast und ein Silbervorkommen findest. Du darfst das heute, du darfst dir so Bereiche abstecken. Da gibt's natürlich dann die haben ein bisschen mehr. Dann gibt's Jungs, die arbeiten wirklich nur auf ihre eigene Verantwortung hin. Denen wird dann ein Bereich überlassen, wo man nichts mehr vermutet. Wenn der aber mal Silber findet, dann ist das für den eben wie ein Lottogewinn. Und dann können die sich ein Haus leisten. Wir haben einen Miniero besucht, der hatte eben Glück, hat eine Ader gefunden. Der hatte ein tolles Haus, der hatte eine tolle Frau. Also das präsentieren die dann. In diesem Ort war plötzlich eine Villa gestanden, wirklich alles vom Feinsten. Der war knapp unter 40 und hatte aber auch keine hohe Lebenserwartung mehr, weil natürlich gesundheitlich das schon sehr an deiner Lebenserwartung runterschraubt, wenn du in diesem Berg arbeitest länger. Das heißt, die haben eine Lebenserwartung damals gehabt, glaube ich, von Mitte 40.
Mhm. Also, weil sie dann an einer Staublunge sterben. Mhm.
Und das fand ich dann so beeindruckend, dass die nur darauf hinarbeiten, dass sie was finden und dann noch damit ihren letzten Lebensabschnitt total genießen können.
Naja, und wahrscheinlich auch ihre Familie aus der Armut holen damit, ne?
Ja.
Sag, und ihr habt aber auch die ganze Zeit Kokablätter gekaut.
Ja, wir haben, also wenn du schon auf einen Markt gehst, wo du Dynamit kaufen kannst, dann kaufst du natürlich auch Kokablätter. Und dann sind wir wirklich mit Dynamit, ich kam mir vor wie in irgendeinem Film, es war ja auch ein Film, wir sind mit Dynamitstangen unterm Arm und riesengroßen Tüten gefüllt mit Kokablättern, sind wir von diesem Markt gekommen. Dort kannst du eben diese Kokablätter kaufen, die dort einfach in ihrer natürlichen Form in die Backe gestopft werden. Du siehst dann aus wie ein Chipmunk. In die Backe gestopft werden und darauf wird rumgekaut. Und da kommt so ein bisschen, also ein bisschen Saft, der vermischt sich mit deinem Speichel und der soll dich so ein bisschen beruhigen und ein bisschen, wie die sagen, über den Tag bringen. Also ich habe das natürlich dann auch gemacht, weil die gesagt haben, du musst, wenn du in die Mine gehst, da musst du ja fit sein den ganzen Tag. Da war ich nicht high, aber du hast schon das Gefühl, du bist ein bisschen wie so ein Koffein. Kick.
Wie ein Koffeinkick und wahrscheinlich auch so ein bisschen angsthemmend, oder?
Wahrscheinlich, sonst wäre ich wieder rausgelaufen, schreiend.
Oh Gott, ey, ja. Also als ich das gesehen habe, wie du da unten saßt und da irgendwie auf diesen Knall war, also man hört es auf der Tonaufnahme ja gar nicht, also man hört so ein entferntes Wummern, aber das hat ja wahrscheinlich alles vibriert und gebröselt um euch rum, irgendwo unter Tage.
Ja, das war wirklich ganz komisch, weil du denkst eigentlich in dem Moment, okay, cool, jetzt sitzt du hier, jetzt stürzt die Decke über dir ein und kein Mensch findet dich mehr. Das, dieser kurze Moment, ja. Deshalb ist die Freude eben umso größer, wenn man es doch überlebt.
Ja. Okay, aber es beruhigt mich ja, dass du in dem Moment schon so etwas dass deine Situation angstmäßig realistisch einschätzt und
doch,
da nicht auch unten sitzt und total Adrenalin gepusht, sagt,
da hatte ich richtig Schiss. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich verdrängt man so Angstmomente, wenn ich drüber nachdenke, die wenigen Drehs, die ich für Galileo machen durfte, beinhalten schon sehr viele dieser Momente.
Marc, hast du noch einen Ausschnitt für uns?
Ja, warte.
Jetzt!
Wow!
Kann man nicht in die Nähe kriegen, oder? Kann der den Finger durchbeißen?
Ja, mit Knochen. Funktioniert gut, ja.
Yeah! Jetzt gibt's mal hier ordentlich was auf dem Grill. Der tut mir zwar auch ein bisschen leid jetzt, aber davon werden wir satt.
Oh, da haben wir gejagt. Todesmutig. Aber was? Ich weiß es nicht mehr.
Ich kann es dir sagen. Also wir haben tatsächlich auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist der Piranha, den du erlegt hast.
Ah, okay. Also wir standen brusthoch in brauner Amazonasbrühe. mit unserem Moskitonetz und haben das immer durchs Wasser gezogen und haben tatsächlich Piranhas rausgefischt.
Aber ihr habt vergessen. Die mit einem Speer dann auch aufgespießt, oder?
Wir mussten ja grillen. Also wir wollten ja was zu essen.
Ja, ja,
also
ja.
Mussten wir diese armen Piranhas auch um die Ecke bringen und haben die dann aufgespießt.
Aber das heißt, ihr habt die irgendwie erstmal in dem Netz gehabt und dann aber mit dem Speer erwischt sozusagen. Ja. Weil das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, einen Fisch mit einem Speer aus dem Wasser zu holen.
Ja, dort war es einfach unmöglich, weil du nichts gesehen hast. Und mit dem Netz konnten wir sie dann quasi einholen und dann konnten die nicht mehr abbauen.
Ja, ja, ja.
Und die haben wirklich krasse Zähne. Also wenn du mal so ein Piranha aus der Nähe siehst, Murillo hat es ja dann auch gesagt, ein Piranha hat eine Beißkraft, der kann dir einen Knochen durchbeißen.
Mhm. Wenn er sauer ist.
Wenn er sauer ist. Und das war eben...
Oder hungrig.
Das war dieser Moment, dass ich immer dachte, okay, wissen die jetzt, dass sie uns nicht essen sollen? Oder machen die das immer oder machen die das gar nie? Und
da hättest
das war
du mich
komisch.
Vorher fragen müssen.
Ich wusste
die
ja nicht,
essen,
dass du...
Die machen das nämlich nur, wenn sie Hunger haben.
Ja.
Und dann geraten sie in diesen Blutrausch. Und dann nagen die innerhalb Sekunden eben zum Beispiel, wenn ein Wasserschwein da blöd im Wasser steht, dann können die das halt innerhalb von Sekunden auch reißen und zerfetzen. Aber dazu braucht es eben diese maximale Hungersituation für die
Nee, Kinder. Aber ich konnte den ja nicht fragen, ob er hungrig ist.
Nee.
Stell dir vor, ich hätte ihn gefragt, er hat gesagt, ja, und der verwechselt mich mit einem Wasserschwein. Hätte passieren können.
Hätte passieren.
Ja, klar, easy. Nee, ist zum Glück gut gegangen.
Ja, habt ihr Glück gehabt. Es war ja auch nur ein Piranha. Nee, es sind natürlich mehrere da drin.
Nee, wir haben mehrere dann insgesamt sogar wirklich gefischt. Das ging ganz gut. Die konnte man auch grillen. Das war wie eine Dorade eigentlich mit ein bisschen schärferen Zähnen.
Also schmeckt, ja gut, aber die Zähne ist ja nie mit. Aber das heißt, es schmeckt ganz gut, Piranha?
Ja, aber es fehlt halt ein bisschen richtig gutes Olivenöl, ein bisschen Thymian. Das hast du dann natürlich nicht. Also war alles, was wir gegessen haben, war ein bisschen langweilig. Müsste man irgendwie noch anmachen.
Ich verstehe. Aber wenn man wirklich Hunger hat, ist ja wurscht.
Ja, und du solltest natürlich so wenig wie möglich roh essen, weil du dir dann ganz schnell irgendwas einholen kannst.
Ja, ja, verstehe. Hast du mal was Fieses mitgebracht?
Zum Glück nicht.
Ah, okay.
Nee, zum Glück nicht.
Da hast du, glaube ich, echt Glück gehabt.
Ich hatte oft, das war in China, im Regenwald, wenn wir da durch Flüsse mussten, musstest du erstmal Hose runter und schauen, wo sind Blutegel und die alle abzupfen. Das war wirklich ekelhaft.
Das glaube ich.
Ja, also aber da habe ich keinen mitgebracht.
Okay, hast du vorher alle abgezupft. Mhm. Sag mal, aber mit dem Murillo, mit dem brasilianischen Survival Guide, der war ja eh ein bisschen speziell. Du hast schon gesagt, der ist da immer in Flipflop unterwegs. Ich hatte auch immer so das Gefühl, eventuell ist der ein bisschen high zwischendrin.
Ja, du findest da natürlich wahrscheinlich auch viele Dinge, die du mal ausprobieren kannst. Gerade in der Natur gibt's ja viele verschiedene Dinge, die man konsumieren könnte.
Frösche ablecken oder so.
Hat Murillo uns auch erzählt. Er hat mal ein Ritual mitgemacht bei einem indigenen Volk mit Froschgift. Und wir waren ja dann mit ihm bei einem anderen Stamm. Das war ganz lustig. Da sind wir mit einem Langboot hingepaddelt, wirklich durch totale Wildnis. Das ist schon geil. Also diese Erinnerungen sind total geil. Und dann kommen wir zu einem Stamm. Da war auch der Häuptling war geschmückt. Das war richtig, die waren wirklich richtig authentisch. Die hatten aber ein kleines Solarpanel, um ein Handy aufzuladen, weil die natürlich Kohle damit machen, dass jemand wie wir sagt, wir wollen mal so richtige Eingeborene sehen. Also hatten die da ein Handy. Aber ansonsten haben die gelebt, wie man es nur aus Erzählungen und Dokumentationen kennt. Und die hatten ein ganz fieses Ritual für Jungs, die jetzt so in das Alter kommen und zum Mann werden. Die haben geflochtene große Handschuhe über die Hände gestülpt bekommen. Und in die Handschuhe waren sogenannte 24-Stunden-Ameisen so eingenäht, dass das Beißwerkzeug nach innen schaut. Und die Kids müssen dann diese Handschuhe tragen bei einem Ritual, da wird getrommelt, das ist dann wirklich so ein bisschen tranceartiger Tanz und die werden gebissen von diesen Ameisen. Und die Ameise heißt 24-Stunden-Ameise, weil es 24 Stunden lang richtig wehtut.
Also kurz zum Verständnis, die schieben die Hände in diese Handschuhe und die Ameisen sind da drin und beißen die Kinder oder die
in
Jungs
die Hände.
In die Hände.
Und zwar nicht zwei, sondern 50 bis 100 pro Handschuh. Und für mich wäre schon ein Biss von einer Ameise in 24 Stunden richtig schmerzhaft. Und die hauen dir natürlich auch ein Gift rein. Die Jungs werden vorher mit einer Paste von einem bestimmten Baum bemalt ein bisschen. Unter anderem auch die Hände. Also das soll dann auch so ein bisschen schützen, dass das nicht so sich entzündet. Das heißt, die haben komplett
dunkelblau-schwarze Hände. Mhm. So erkennst du dann sofort, wer bei diesem Ritual dabei war. Und jetzt kommen wir aber zu Murillo, der gesagt hat, geil, das mache ich auch. Und dann hat er einen von diesen Handschuhen anprobiert kurz, hat dann gesagt, oh ja, au, ah, ah, tut ein bisschen weh, ah, alles gut. Hat den wieder ausgezogen und plötzlich hat der einen allergischen Schock bekommen und hat geschrien vor Schmerzen. Ich habe den dann auch irgendwann nicht mehr verstanden und der war wirklich neben mir leidend. Und es wurde immer schlimmer und dann haben wir den in unser Boot wieder gesessen, sind 1,5 Stunden zurückgepaddelt. Neben mir lag ein schreiender Murillo, der immer gesagt hat, help, help. Oh, und wir konnten dem nicht helfen. Ich dachte wirklich, dass der es nicht überlebt neben mir. Dann mussten wir mit dem Auto noch eine Stunde fahren, dann ist uns Benzin ausgegangen, dann mussten wir bei einem Typen halten, der den Plastik, in abgeschnittenen Plastikflaschen Benzin verkauft an der Straße, haben das Auto getankt weiter Richtung Krankenhaus, sind dahin, dachten uns, stirbt dieser arme Murillo weg. Mhm. Dann kam bei der Notaufnahme ein Arzt rausgelaufen, sieht ihn und Murillo hatte auch schwarze Hände, weil die den natürlich vorbereitet hatten für das Ritual. Der Arzt hat nur abgewunken, Kopf geschüttelt, gegrinst, hat ihn mitgenommen, Antihistamin gespritzt, dann ging es ihm wieder gut. Aber das war echt sehr heftig.
Aber also Murillo kippt um, aber die Jungs stecken die Hände da rein und es passiert nichts?
Die bekommen vorher Blätter von einem bestimmten Baum. Also die waren total drauf, meiner Meinung nach. Ja. Die waren auch alle so ein bisschen bedüdelt und die haben dann auch nur getanzt. Also die sind wirklich unter Drogen gesetzt, würden wir sagen. Mhm. Aber die bekommen dort ein Pflanzen... Gift oder Stimulanz, die sie anscheinend da durchbringt. Cool.
Und die machen das aber auch, glaube ich, nicht nur einmal. Ne?
Nee, die machen das öfter.
Das heißt, sind die dann irgendwann immun gegen diese Ameisen? Oder hat es vielleicht deswegen auch beim Murillo so reingeknallt, weil er das halt gleich volle Lotte gemacht hat und noch nie vorher?
Es heißt, dass die langsam immun werden. Aber ich meine, die haben auch das erste Mal und da sind die, glaube ich, 10 oder 12. Mhm. Das stelle ich mir schon brutal vor.
Ist schon hart.
Ja, das war heftig.
Aber Murillo hat es überlebt.
Murillo geht es gut. Es gab noch eine witzige Situation mit Murillo. Da sind wir, das war auch nicht beim Survival-Dreh, aber wir haben dann in Brasilien noch andere Tiere gesucht. Wir haben größte Vogelspinne, größte Schlange und haben dann in einem, das war eine Animal Sanctuary, da haben die Wildtiere gerettet, haben wir einen Termin gehabt mit dem Professor, der hat uns in das Anaconda-Becken mitgenommen. Das war ein Betonviereck, da mussten wir mit der Leiter hoch 2 Meter und auf der anderen Seite wieder runter. Und dann standen wir in einem Betonviereck, ungefähr 3 auf 3 Meter. Kameramann, Professor und ich und Murillo. Und dann hat der uns über die Anacondas, die dort waren, die lagen in einer wirklich scheußlichen kleinen Wasserpfütze. Und hat uns über die ein bisschen was erzählt, größte Würgeschlange dort und blablabla. Und plötzlich ist eine, die sahen wirklich ein bisschen aus, als wären die, ich habe am Anfang nicht gewusst, ob die überhaupt noch am Leben sind, aber es war eine coole Story. Und plötzlich schnellt eine von diesen Anacondas nach oben und verbeißt sich im Fuß von unserem Kameramann. Jetzt war das zum Glück keine Giftschlange, aber trotzdem, die war 5 Meter lang. Kameramann hat geschrien wie am Spieß. Der Professor hat geschrien wie am Spieß. Wir sind irgendwie aus diesem Ding rausgeflüchtet. Die Situation war völlig absurd. Und das Witzigste aber war, dass sich dann rausgestellt hat, dass der Professor, mit dem wir einen Termin hatten, an dem Tag einfach nicht aufgetaucht ist. Und die wollten uns aber nicht enttäuschen. Dann haben die uns den Hausmeister mitgeschickt.
Das ist nicht dein Ernst.
Wirklich wahr. Der hatte aber von Anacondas eigentlich keine Ahnung.
Das heißt, sie haben euch jemanden als Professor für die Schlangen da verkauft?
Und das war der Arme, der war da eigentlich nur zuständig, um da immer ein bisschen sauber zu machen. Das war, und der war am fertigsten danach, weil der wurde gerade von der Anaconda angegriffen. Der hasst solche Tiere eigentlich.
Und ihr habt es aber nicht gecheckt, weil ihr habt den natürlich als Professor vorgestellt bekommen und damit war klar?
Der hat ja auch nur irgendein Portugiesisch mit brasilianischem Akzent gesprochen. Wir haben den ja auch nicht verstanden. Also der musste ja auch so radebrechend übersetzt werden. Das war völlig irre.
Und wie habt ihr es rausgefunden, dass er Hausmeister war?
Das haben die uns danach gebeichtet.
Ah, da haben sie es
zugegeben. Weil der war völlig überfordert mit der Situation.
Bin ich froh, dass es wirklich so hochprofessionell auf euren Drehs zugegangen ist.
Ja.
Ich habe jetzt eine Frage an dich. Würdest du es rückblicken, weil du bist ja jetzt 10 Jahre älter, du bist Familienvater, du bist einfach an einem anderen Punkt im Leben. Würdest du diese Sachen nochmal so machen oder sagst du, boah Leute, ist jetzt auch gut irgendwann?
Ich würde es wahrscheinlich noch mal so machen. Ich hoffe, meine Frau hört jetzt nicht zu. Die hat gesagt, also das, nee, das sagt die eigentlich fast nach jedem Dreh. Das brauchst du nie nochmal machen. Weil es ist natürlich eine Wahnsinnserfahrung.
Sie spricht dabei natürlich viel eleganter.
Ja. Schatz, das würde ich dir nicht nochmal empfehlen. Höre ich öfter. Aber es ist natürlich eine wahnsinnig tolle Erfahrung, wenn du irgendwo hinkommst, wo du sonst niemals einen Fuß hinsetzen würdest. Und das Tolle ist, wenn du beim Drehen bist, dass du natürlich Möglichkeiten hast, die du als Tourist, wenn du dort bist, nicht bekommst und kriegst einen Einblick dann wirklich in eine andere Kultur und wirklich in ein bisschen das Leben der Menschen dort. Und das ist unbezahlbar. Ich würde, glaube ich, sehr vieles sofort wieder machen. Jetzt in China, im Regenwald, fände ich es ganz cool, wenn man irgendwie erreichbar wäre oder jemand erreichen könnte im Notfall. Mhm. Das wäre dann besser. Dann wäre es ein bisschen sicherer, glaube ich.
Ja, absolut. So ein GPS-Telefon oder sowas.
Ja, gibt es ja heutzutage.
Ja, gab es vor 10 Jahren, glaube ich, auch.
Ja, aber war nicht im Budget. Ist ja Galileo. Also.
Du, ich weiß von Produktionen, da haben wir GPS-Telefone. Ja, aber es ist natürlich auch zumindest aktuell. Ich weiß nicht, wie es früher war. Ich habe zum Schluss, also normalerweise ist es so, dass die Gäste, die zu uns kommen, immer ein Mitbringsel dabei haben von der Reise, die sie gerade gemacht haben.
Oh, das wusste ich nicht.
Ich weiß, aber jetzt, ich habe es ja auch nicht gesagt, weil deine Reisen sind ja auch sehr lange her. Und da macht jetzt ein Mitbringsel nicht so Sinn. Aber deswegen habe ich dir etwas mitgebracht.
Ui.
So, warte, ich hole es.
Jetzt bin ich gespannt.
Ist aber jetzt eher was Kleines, nicht so spektakulär, aber es hat eine Geschichte.
Also ich bekomme wirklich eine Tüte überreicht. Ich darf gleich reinschauen, oder?
Du darfst reinschauen, du darfst auch sagen, was drin ist.
Es ist, warte, ich halte es mal, wir haben ja so eine kleine Kamera. Eine Tüte, die ist wunderschön. Eine Flasche Ketchup. Passt sehr gut übrigens zu den Geschichten des Essens in der Wildnis. Weil wir damals gesagt haben, eigentlich hätten wir nebenbei immer einen Werbespots drehen sollen für zum Beispiel Ketchup. Weil wenn du auf so eine gebratene Kobra Ketchup tust, ist es noch viel besser. Jetzt hast du mir die aber wahrscheinlich mitgebracht wegen meiner mittlerweile bestehenden Ketchup-Phobie.
Ist es so? Das ja. War meine Frage. Kannst du kein Ketchup mehr essen?
Ich kann Ketchup bedingt noch essen, aber es ist nicht mehr mein Lieblings...
Erzähl mal kurz, warum.
Also eigentlich...
Also
eigentlich,
ganz kurz, der richtig abenteuerliche, spannende Teil ist jetzt vorbei und jetzt kommt eine sehr profane Geschichte.
Aber trotzdem dranbleiben, weil das ist eigentlich, wie soll ich sagen... Das ist so ein richtiger Flex von mir. Das, mhm. Das finden die Kids auch total geil. Ich bin im Guinness Buch der Rekorde. Mhm. Damals, ich glaube, es war 2014. Kann es sein?
Das Buch, also das der Buch. Rekord ist 2013, glaube ich, aufgestellt worden und dann in der 14er Ausgabe gewesen.
Und ich hab eine halbe Seite dort bekommen mit einem riesengroßen Foto. Das war auch eine Ehre. Wir haben für Galileo gedreht, Guinness Weltrekorde brechen. Mhm. Und wir haben 4, glaube ich, begleitet.
Mhm. Ich glaube 3, aber weiß ich nicht genau. Mhm.
3 kann ich mich erinnern, da waren es 3. Wir haben besucht einen Chinesen in Augsburg, der wollte den Weltrekord brechen in, ich glaube, Smarties mit Stäbchen essen.
Mhm.
Auf Geschwindigkeit. Mhm. Hat er nicht geschafft. Der war total schlecht. Also ich weiß gar nicht, warum der das versuchen wollte. Dann hat einer noch Luftballons aufgeblasen. Keine Ahnung, auch völlig versagt. Keine Chance. Dann waren wir bei einer Basketballmannschaft oder mhm. Handballmannschaft, Basketball mhm. glaube ich, Bundesliga-Mannschaft, die haben versucht, den Weltrekord im Trauben mit dem Mund auffangen. Die haben keine einzige Traube gefangen. Das heißt, wir haben gedreht, waren die ganze Zeit unterwegs und keiner hat es geschafft, den Rekord zu brechen. Und damals, ich weiß nicht, wer als Redakteur dabei war, hatte eine witzige Idee für die Anmoderation, dass ich vermeintlich zeige, dass es einen Weltrekord gibt im eine Flasche Ketchup mit Strohhalm austrinken auf Zeit. Jetzt haben wir gesagt, oh Mann, wir müssen uns jetzt richtig reinhängen, weil wir haben kein Rekord wurde gebrochen. Es war ein völlig langweiliger Beitrag, der ohne Rekord ausgegangen wäre, hätte ich nicht mich total reingehängt.
Das heißt, es hing jetzt alles an dir und du solltest eigentlich aber nur der Moderator dieses Films quasi sein und jetzt musstest du aber performen.
Es hing alles an mir, der Druck war immens. ich weiß es noch. Und wir hatten zum Glück ja Herrn Kuchenbecker, der hieß wirklich so.
Ein alter Galileo-Freund, Olaf Kuchenbecker.
Ja, der ist ja immer für Deutschland unterwegs gewesen als offizieller Notar, den brauchst du. Und der war dabei und der saß dann mit Stoppuhr neben mir und hat runtergezählt, wir hatten Ketchup und ich habe das Ding weggezogen, ja, in weltmeisterlicher Manier.
Unter? Weißt du die Zeit noch?
32
unter,
Sekunden.
Genau, du musstest unter 33 Sekunden bleiben.
Oh, okay.
Ja.
Und das habe ich tatsächlich geschafft. Mhm. Ich war stolz wie Oscar, mir war 3 Tage lang schlecht. Das Schlimmste war, du hast mir jetzt ein hochwertiges Markenprodukt mitgebracht.
Heute ist es ja vor allen Dingen auch hier mit null Zucker und recycelter Plastikflasche und allem. Das gab es damals alles, glaube ich, noch nicht.
Ohne Zusatz von Zucker und Salz. Also,
schmeckt, den werde ich
probieren.
Nicht.
Aber egal, den werde ich probieren. Ich hatte damals aber nicht mal einen hochwertigen Ketchup, sondern so einen ganz essig-sauren Billig-Ketchup.
Okay.
Also, das war wirklich ekelhaft. Aber ich hab's geschafft. Dann kam ein Guinness-Weltrekord-Buch-Fotografenteam aus England und wir haben Fotoshooting noch gemacht danach. Also, es war wirklich saulustig. Das ist schon eine witzige Geschichte. Deshalb esse ich manchmal Ketchup mit sehr viel Stolz, auch wenn er mir nicht schmeckt. Übrigens, das Schlimmste daran ist, der Rekord wurde mal wieder dann gebrochen.
Ist es so?
Ich schwör's, ich bin nicht mehr Weltrekordhalter.
Ich habe nämlich gesucht, also ich habe nicht das aktuelle Guinness-Buch gekauft, aber ich habe angefangen danach zu suchen noch, ob ich eine Information finde und ich habe keine darüber. Erstaunlich viele Menschen reden immer noch im Internet darüber, dass Menschen auf Zeit Ketchup trinken.
Bitte nicht nachmachen, sollte man nicht machen.
Ja, also du kannst ja mal sagen, wie schlecht dir danach war, aber hast ja auch schon erzählt.
Aber es ist ein sehr schönes Geschenk.
Ich wollte gerne die Geschichte noch hören zum Abschluss, dass du eben auch nicht nur die ganz große, weite Welt gesehen hast, sondern vielleicht auch etwas kleinere, profanere Dinge. Aber große Leistung.
Natürlich.
Mit einem Eintrag im Guinness-Buch.
Ich bin sehr stolz bis heute. Ich glaube sogar meine Kinder.
Ja, wenn die erzählen können, dass der Papa am allerschnellsten Ketchup austrinken kann, das ist natürlich schon richtige.
Nee, die erzählen gerne, dass ich im Guinness-Buch bin.
Und lieber nicht mit Wasser.
Aber nicht mit Wasser.
Beni, es ist so schön, dass du da warst und
freut
wir diese
auch.
Zeit nochmal zusammen durchgequatscht haben. Wie geht's denn jetzt bei dir aktuell weiter?
Wir sind gerade am Produzieren der 7. Staffel der Beni-Challenge und wir haben wahnsinnig tolle Aufgaben, die ich bekomme von unseren Zuschauern. Das macht extrem viel Spaß. Ich durfte gerade in Schottland drehen. Wir haben Nessie natürlich gesucht. Ich darf noch nicht verraten, ob wir sie dann wirklich... Ich muss dann... Selfie mit Nessie schießen, das war meine Challenge. Ich war davor in Island. Ich durfte schon sehr viel reisen und die verrücktesten Sachen machen. Also das ist wirklich cool.
Und da seid ihr gerade in der aktuellen Staffel in der Produktion.
Ja, genau.
Ab wann kann man die sehen?
Oh, die läuft. Ab wann läuft denn der Podcast? Die Staffel geht los, die neue im Januar.
Ah ja, da ist der Podcast. Der Podcast kommt jetzt schon in ein paar Tagen raus.
Ja, sehr gut. Also bitte einschalten, die Mini-Challenge, Business-Channel. Ich freue mich. Und sonst darf ich ganz viele tolle Projekte machen. Ich arbeite als Sprecher viel. Da machen wir sehr lustige Dinge. Da darf ich immer mal wieder auch Figuren sprechen, die ich ja sonst nicht so ganz verkörpere. Viele spannende Aufgaben. Ich schreibe wahrscheinlich wieder ein Buch. Das macht mir extrem viel Spaß. Also es passiert ein bisschen
also
was.
Es bleibt abenteuerlich und sehr kreativ. Sehr gut. Vielen Dank, dass du da warst. Das
danke
war
für die
sehr
Einladung.
Schön. Ich hoffe, wir sehen uns in der einen oder anderen Situation bald wieder.
Freue ich mich sehr.
Ich mich auch.
Danke für den Ketchup.
Und hier erwartet euch auch nächste Woche ein Geburtstagsgast, der abenteuerliche Geschichten im Gepäck hat. Harro Füllgrabe erinnert sich mit Eva, wie er überhaupt zu Galileo kam und was für ihn in all den Jahren seine krasseste Reise war. Also seid nächste Woche wieder dabei. Und wer noch mehr Lust bekommen hat, mit uns Geburtstag zu feiern, das große Galileo um 25 Jahre, der sollte unbedingt einschalten. Denn am 1. Dezember um 19.05 Uhr geht es los. Und dann senden wir 25 Stunden nonstop Galileo. Wir haben wirklich viele Überraschungen geplant. Wir werden mit Hilfe einer KI Galileo Galilei zum Leben erwecken. Wir haben die größten Bilder aus 25 Jahren und wir haben ein Spin-off unserer Sendung produziert. Galileo Kids heißt das Ganze und ist für die ganz junge Zielgruppe gedacht. So viel sei schon mal verraten. Wir bekommen Besuch aus dem All. Und wir planen ein großes Finale, eine interaktive Wissensshow, in der Zuschauer mit prominenter Unterstützung 25.000 Euro gewinnen können. Es lohnt sich also, schaut rein und hört auch gerne hier wieder rein. Abonniert am besten unseren Podcast, damit wir wissen, dass ihr da seid. Das würde uns super freuen. In diesem Sinne habt alle eine wunderschöne Woche. Bis bald.